Wir lesen die letzten Verse im Epheserbrief, im 6. Kapitel, die Verse 21 bis 24, der Abgesang aus dieser Betrachtung über den Leib Christi, über die lebendige Gemeinde Gottes. Ich lese zunächst den Luthertext nach 84 und dann lese ich ihn noch einmal nach 1912. Damit aber auch ihr wisst, wie es um mich steht und was ich mache, wird euch Tychikus alles berichten, mein lieber Bruder und treuer Diener in dem Herrn, den ich eben dazu gesandt habe zu euch, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht und dass er eure Herzen tröste. Friede sei mit den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die lieb haben unseren Herrn Jesus Christus in Unvergänglichkeit. Es ist ja der gleiche Text, vielleicht nur ein wenig anders ausgedrückt an manchen Stellen, den ich noch einmal lese. Auf das aber ihr auch wisst, wie es um mich steht und was ich schaffe, wird's euch alles kundtun Tychikus, mein lieber Bruder und getreuer Diener in dem Herrn, welchen ich gesandt habe zu euch um deswillen, dass ihr erfahrt, wie es um mich steht und dass er eure Herzen tröste. Friede sei den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit allen, die da lieb haben unseren Herrn Jesus Christus unverrückt. Amen. Überschrieben habe ich diesen letzten Abschnitt mit segnendes Dienen in der Gemeinde Jesu. Wir könnten davon ausgehen und sagen, nun, es sind ja nur einige abschließende Grüße, wie wir vielleicht auch noch einen Brief, den wir schreiben, signieren und dann noch etwas runterschreiben, was wohlgefällig klingt. Aber in der Heiligen Schrift geht es nicht nur um Signieren oder Bestätigen oder ein paar nette Grüße, die man noch mit auf den Weg schicken will, sondern es sind immer wieder die wichtigen Glaubensbotschaften darin enthalten. Als ob es eine Zusammenfassung wäre dessen, was nun Gemeinde Jesu wirklich sein soll und leben soll. In diesem Abschlusswort des Briefes zeigt Paulus gleichsam noch einmal den praktischen Dienst im Wesen des Geistes Christi an der Gemeinde. Es geht dabei um Mitteilung, wie es dem Einzelnen geht. Das ist ja auch eine sehr wichtige Komponente in einem Organismus. Ein Organismus muss ja zusammenwirken können. Und er kann nur gut zusammenwirken, wenn jedes Glied auch mitwirken kann. Wenn da so ein taubes Glied dabei ist, dann gibt es Blockaden. Und deswegen muss man Mitteilung machen, wie es dem Einzelnen geht, damit man einander annehmen kann. Darum sagt er, ich teile mit, wie es um mich steht. Und was er tat und was er tut, wollte er mitteilen, um an dem Tragen und Getragenwerden am ganzen Leib Christi Anteil zu haben. Es ist ja auch diese Erkenntnis immer wieder wichtig, innerhalb des Organismuses wird nicht nur von den Einzelnen getragen, sondern sie tragen auch. Oder umgekehrt gesagt, es wird nicht nur jeder etwas, sondern er wird auch getragen. Die meisten merken das gar nicht, dass sie getragen werden. Sie denken immer, sie müssen nur was tragen, ja? Aber in Wahrheit muss jeder auch getragen, manchmal sogar ertragen werden. Das ist im Organismus so nötig und darum die Mitteilung. Und Paulus wollte mit eingebunden sein in das Tragen und Getragenwerden. In dieser Wechselwirkung geistlicher Anteilnahme soll zu erkennen und auch zu verspüren sein, folgende Dinge, die hier angesprochen werden in dem Abgesang: Treue, Trost, Friede, Liebe mit Glauben. Gibt es denn noch Liebe ohne Glauben? Man kann einfach nur lieben. Aber wir sollen in einer aktiven Liebe stehen, die auch erhofft, dass daraus Frucht entsteht. Keine passive Liebe, Liebe mit Glauben, die da hofft und Hoffnung in sich birgt auf gute Auswirkung. Und die Zuwendung der Gnadengeschenke Gottes. Das soll alles zu sehen und zu verspüren sein. Diese erkennbaren und spürbaren Auswirkungen im Geben und im Nehmen in der Gemeinde zeugen dann von der Liebe zum Herrn, so wie es am Ende steht. Alle, die Jesus Christus lieb haben von Herzen, unverrückt, unverändert, ja? Das zeugt dann von der Liebe zu dem Herrn Jesus. Je länger ich im Glauben stehe, desto wichtiger wird mir dieser Punkt und Aspekt. Es geht nicht in erster Linie um die Liebe zum Nächsten, sondern um die Liebe zu Gott. Denn wenn ich Gott liebe, dann liebe ich auch den Nächsten. Ich kann den Nächsten nicht lieben, ohne Gott zu lieben. Deswegen muss das erst immer stimmen. Die persönliche Verbindung mit Jesus Christus, ihn zu lieben, von ganzem Herzen. Dann kommt das andere wie von selbst. Ja? Dieses Geben und Nehmen, das zeugt dann also von der Liebe zum Herrn Jesus Christus. Eine Liebe, die aus Dankbarkeit pulsiert über die ewige Errettung von der Macht der Finsternis. Eine Dankbarkeit, die man täglich dann darbringt. Das zeigt ja dann, dass der Satan besiegt ist und der Bau des Reiches Gottes mit den einzelnen Gliedern, die Gott dazu berufen hat an seinem Leib, die Glieder der erlösten Gemeinde, ständig voranschreiten kann, bis zur Vollendung, dem Dasein unter dem neuen Himmel und auf der neuen Erde, Offenbarung 21,1. Tychikus, dieser Name wird hier genannt. Er überbrachte nicht nur an die Gemeinde, so wie Ephesus oder Kolossee, oder an Philemon die Briefe des Apostel Paulus aus der Gefangenschaft in Rom. Paulus war ja im Gefängnis gehalten, sondern er wurde zugleich ein Beispiel für einen geistlichen Diener Christi. So wird er hier in den letzten Versen ja genannt. Tychikus war ja einer der 7 Begleiter des Apostel Paulus während der 3. Missionsreise, die nach dem Aufruhr in Ephesus dann weiter nach Mazedonien führt und nach Griechenland. Das können wir lesen in Apostelgeschichte 20, 1 und 2 und Vers 4. Treue, er wird der Treue genannt. Treuer Diener im Herrn. Treue zeichnete diesen und alle wahren Diener am Evangelium aus. Darum nannte ihn Paulus treuer Diener in dem Herrn. Auch Epaphras, von dem lesen wir das auch in Kolosser 1, Vers 7, wurde so bezeichnet. Treuer Diener in dem Herrn. Treue Mitarbeiter sind sehr wichtig in der Arbeit der Gemeinde auf Erden, denn das Zeugnis von der Gnade Jesu darf nicht schwankend sein, sondern soll immer gleich stark bleiben. Treue ist die Voraussetzung, um ein immer kontinuierlich gleiches und anwachsendes Zeugnis von der Gnade Jesu zu haben. Wo ich untreu bin in meinem eigenen Leben, wird das Zeugnis von der Gnade Christi auch rückläufig sein. Ich werde es nicht mehr weitergeben können, in dem gleichen Maße wie vielleicht vor einem halben Jahr, wenn ich untreu werde. Also Treue ist ein wichtiges Element, um an dem Zeugnis von der Gnade stets fest zu bleiben und es weitergeben zu können. Wer ist denn treu oder wird als solcher benannt? Es ist der, der den Glaubensgeschwistern in geistlicher Art zur rechten Zeit dient. So wie der Tychikus. Er ist ein treuer Diener in dem Herrn. In der rechten Art, zur rechten Zeit. In dem Gleichnis von der Wachsamkeit, über die Wachsamkeit im Blick auf die Wiederkunft Christi, deutet Jesus ja darauf hin, dass der ein treuer Diener ist, der nicht zankt, nicht bedrängt, nicht schläft, sondern zur rechten Zeit dem Nächsten versorgt und zur Seite steht. Ich lese uns das mal aus Matthäus 24. Matthäus 24, Vers 45. Wer ist aber nun ein treuer und kluger Knecht, den der Herr gesetzt hat über sein Gesinde, damit er ihnen zur rechten Zeit Speise gibt? Zur rechten Zeit. Selig ist der Knecht, wenn sein Herr kommt und findet ihn so, dass er zur rechten Zeit das Rechte tut. Ja? Und Vers 48, da kommt das Gegenteil zum Tragen. Das soll eben bei dem, der zur rechten Zeit wirklich dient, nicht zu finden sein. So jener, der böse Knecht, wird in seinem Herzen sagen, mein Herr kommt noch lange nicht. Dann fängt er an zu schlagen, seine Mitknechte. Er isst und trinkt mit den Trunkenen. Und dann wird der Herr des Knechtes kommen an dem Tag, da er sich nicht versieht und zu der Stunde, die er nicht meint. Also hier ist keine Treue vorhanden bei diesem bösen Knecht. Treu ist also, wer so dient, dass er bereit ist, dem wiederkommenden Herrn entgegenzugehen und Rechenschaft von seiner Arbeit abzulegen. Das betont auch der Apostel Paulus in dem Brief an die Korinther, wenn er dort sagt, der Herr ist's aber, der mich beurteilt. Mit anderen Worten, der Herr wird mich dann beurteilen, aber ich bin auch bereit, dass er mich beurteilt. Ich lese uns mal aus dem 4. Kapitel die ersten beiden und den zweiten Teil vom 4. Vers. Dafür halte uns jeder Mann für Christi Diener und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Was sucht man nun an ihnen? Man sucht nicht mehr an ihnen, als dass sie treu erfunden werden. Die Haushalter treu. Treu. Und in diesem Treu dienen wir vor dem Herrn, so wollte er sagen, und dann ist es mir ein Geringes, dass ich von euch, so steht es in Vers 3, gerichtet werde, oder von einem menschlichen Tage auch richte ich mich selbst nicht, denn ich bin mir nichts bewusst. Darin bin ich zwar nicht gerechtfertigt, der Herr ist's aber, der mich richtet. Treue wird gefordert, und wenn wir in der Treue stehen, wird der Herr das schon alles recht befinden, und ich bin bereit dazu, dass er dann auch dieses Werk betrachtet, beurteilt und eben auch recht einordnet. Solche treuen Diener werden auch, wie am Ende des Epheserbriefs, liebe Brüder genannt. Das sind liebe Brüder. Treue Diener sind liebe Brüder, weil sie eben tatsächlich das von Gott Gegebene zur rechten Zeit in der rechten Art weitergeben und an dem Nächsten tun, in der Liebe Gottes. Und das tut immer wohl, das tut wohl. Deswegen sind sie liebe Brüder. Wo sich das treue Dienen als Kind Gottes schon in den kleinen Aufgaben, und da fängt die Prüfung nämlich an, in den kleinen Aufgaben, in der Nächstenliebe zeigt, da vertraut der Herr dann auch weitere und größere Aufgaben diesem Diener an. In diesem Gleichnis vom Haushalter, von dem schlechten Haushalter oder eben klugen Haushalter, weil er von seinem Herrn entlassen werden sollte und er ging dann zu den Schuldnern des Herrn und wollte sie gut stimmen, damit er ihn aufnehmen in das Haus. Da heißt es aber an einer Stelle, da sagt der Herr in Vers 10, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Wer aber im Geringsten Unrecht ist, der ist auch im Großen Unrecht. Also das treue Dienen beginnt in den kleinen Aufgaben. In den kleinen Aufgaben der Nächstenliebe. In der Selbstverständlichkeit der Begegnung der Gemeinde, der Brüder und Schwester untereinander, der Glieder des Leibes Jesu. Im Geist des Herrn. Und wer in den kleinen Dingen treu ist, dem wird auch Größeres anvertraut werden. Gott sucht die Eigenschaft der Treue in seiner Gemeinde. Warum? Weil es seine Eigenschaft ist. Seine Eigenschaft, die durch den Heiligen Geist in den Gläubigen pulsieren soll. Gott sucht seine eigene Eigenschaft in den Gläubigen wieder. Jesus Christus wird ja in Hebräer 2, Vers 17 als der treue Hohepriester, nicht nur als der Hohepriester, als der treue Hohepriester bezeichnet. Und in 1. Korinther 1, Vers 9 heißt es, Gott ist treu in der Umsorgung und Erhaltung seiner Gemeinde. Und in 2. Korinther 1, 18 bis 19 spricht Paulus von dem treuen Gott, der in seiner geistlichen Führung, seinem Wort und Wesen einseitig bleibt. Treue hat was mit Beständigkeit zu tun. Das sieht man ja auch dann in der Ehe, ja, oder in Versprechungen, die man einander gibt. Wenn diese beständig aufrechterhalten werden, dann bezeichnet man das als Treue. Treue, ja. Und Gott selber ist treu, weil er sein Wort nicht verändert. Und Paulus sagt hier zu den Korinthern, ich möchte das mal vorlesen, 2. Korinther 1, Vers 18, O ein treuer Gott, dass unser Wort an euch, und damit meint er natürlich das Wort, das er ja empfangen hat durch den Heiligen Geist, nicht Ja und nicht Nein gewesen ist. Also mal so, mal so. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, heute so und morgen so, sondern es war Ja in ihm. Und das wird als Treue bezeichnet. O, ein treuer Gott, der immer zu demselben steht, immer einseitig bleibt in seinen Aussagen und sie hochhält, sie einfach nicht verändert, sondern die Menschen können sich darauf verlassen, die Jesus Christus in ihrem Herzen aufgenommen haben. Es ist Ja in ihm. Einseitig zum Guten. Und im Blick auf den Freiraum für die Gemeinde zum Bau des Hauses Gottes, trotz mancherlei Anfechtung, heißt es in 2. Thessalonicher 3, Vers 1 bis 3, dass der Herr treu ist. Der Herr ist treu. Ich lese uns mal diese Verse in diesem Zusammenhang. 2. Thessalonicher 3, weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch, und dass wir erlöst werden von den unverständigen und argen Menschen. Denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding, aber der Herr ist treu. Also hier wollte der Apostel Paulus sagen, es gibt viele Widerstände durch Situation, auch durch Menschen, Ungläubige, Falschdenkende, aber der Herr ist treu. Er steht zu seinem Wort und er führt auch weiter. Er ist treu. Der Bau der Gemeinde kann nicht gestoppt werden. Denn der wird euch stärken, der Treue, und bewahren vor dem Argen. Also, Aufbau der Gemeinde, Gott steht dazu. Er ist der Treue und sucht diese Treue auch in den Seinen. Treue Diener reden also vom treuen Gott. Ein zweiter Punkt, den wir hier im Abgesang haben, ist der Trost. Paulus schreibt hier zum Schluss, ich habe Tychikus gesandt, damit ihr auch getröstet werdet. Ihr sollt erfahren, wie es mir geht, was ich tue. Und vieles andere mehr erfahren, nämlich, dass Gottes Wort nicht gebunden ist, sondern weitergeht. Gesandt zur Tröstung. Tychikus wurde also zu den Gemeinden gesandt, um sie in ihrer persönlichen Anfechtung, die sie vor Ort erlebten, zu trösten, im Blick auf den Herrn. Denn die Gläubigen waren zum einen ja besorgt um den Apostel Paulus, wie es ihm geht im Gefängnis, ob er wieder entlassen wird oder ob er hingerichtet wird und inwieweit er dort in Rom wirken kann überhaupt unter anderen Menschen. Sie waren also sehr besorgt, hatten aber auch eben mit dem Widersacher und den Widerständen gegen das Evangelium vor Ort zu tun. Die Epheser, wir wissen ja, sie hatten, bevor diese Gemeinde überhaupt entstand und aufblühte, sehr viel mit den Götzendienern zu tun. Der ganze Aufruhr, von dem wir lesen in der Apostelgeschichte, richtete sich ja danach, dass die Diana der Epheser angebetet werden sollte und die Goldschmiede und Silberschmiede ihr tägliches Einkommen damit verdienten. Und somit ist man gegen das Evangelium angegangen und natürlich auch gegen die gläubige Gemeinde. Jetzt sollte Tychikus auch gesandt werden, von dem Apostel sie zu trösten im Blick auf den Herrn. Die Sendung des Tychikus sollte also auch deutlich machen, dass die Tröstung in der Gemeinde im Blick auf den Herrn und seine Verheißung des Sieges und der Bewahrung nicht fehlen darf. Treue darf nicht fehlen, Tröstung darf nicht fehlen. Tröstung gehört auch zum Leben der Gemeinde. Ohne Tröstung blockiert die Gemeinde, kommt nicht voran, weil einige dann stehen bleiben. Sie werden nicht mehr ermutigt, auf das Haupt, zum Haupt hin, auf den Herrn zu blicken. Also wird hier gesagt, so in diesem Abgesang, Tröstung gehört auch in die Gemeinde. Es darf niemals fehlen daran. Wenn jemand persönliche Glaubensniederlagen zu verzeichnen hat, soll die aufhelfende Tröstung da sein. Dass eure Herzen, so haben wir gelesen, getröstet werden. Dass er, Tychikus, eure Herzen tröste. Diese heilsame und wichtige Erfahrung mit dem Trost des Herrn machte ja Paulus selbst immer wieder in allerlei schweren Anfechtungen und Trübsalen. In 2. Korintherbrief, 1. Kapitel, spricht er davon, dass er sehr getröstet worden ist und darum auch durch diesen Trost, den er von Gott bekommen hat, anderen diesen Trost zugänglich machen will und auch selber trösten will und auffordert, mit dem Trost Gottes andere auch zu trösten. Ich lese uns da mal diese Verse, 2. Korinther 1, 4, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, also Gott, Jesus Christus, dass wir auch trösten können. Also mit anderen Worten, es kann gar keiner wirklich trösten innerhalb der Gemeinde Jesu, wenn er sich nicht selber trösten ließ von Gott. Aber mit dem Trost, mit dieser Erfahrung des Trostes, soll auch innerhalb der Gemeinde der Nächste getröstet werden. Die da sind in allerlei Trübsal, sollen mit dem Trost getröstet werden, damit wir getröstet werden von Gott oder getröstet worden sind von Gott. Denn gleich wie wir des Leidens Christi viel haben, also werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Mit anderen Worten, die Anfechtungen der Gemeinde oder des Einzelnen sind nie größer als der Trost, den Gott dazu gibt. Allerdings, man muss ihn annehmen wollen. Und mit diesem Trost, den ich erfahren habe in meiner Schwierigkeit, darf ich dann auch den Nächsten trösten. Es ist unabdingbar, diesen Trost nicht wahrzunehmen. Also er muss wahrgenommen werden im Gemeindeleben. Trost. Auch eine Form von Hilfe und wir könnten auch sagen Zurechtweisung ist auf der Basis des Trostes möglich und nötig. Das machen wir ja auch in den Familien. Wir schlagen die Kinder nicht immer zurecht, ja, wenn sie was gemacht haben, sondern wir versuchen sie zu führen. Oder wir trösten sie sogar, wenn sie was kaputt gemacht haben, weil wir gemerkt haben, das war nicht Absicht. Dann trösten wir sie. Und dann beschimpfen wir sie nicht aus. Die sind ja selber traurig darüber, dass es kaputt gegangen ist. Ja? Und so sollen wir auch einander trösten mit dem Trost, mit dem auch wir getröstet worden sind. Von dieser segensreichen Wechselwirkung des geistlichen Trostes in der Gemeinde schreibt Paulus auch im 2. Korintherbrief im 7. Kapitel, Vers 13. 2. Korinther 7, Vers 13. Darum sind wir getröstet worden, dass ihr getröstet seid. Wunderbare Wechselwirkung. Wir sind wiederum getröstet, weil ihr getröstet worden seid, ja? Überschwänglich aber haben wir uns noch gefreut über die Freude des Titus, denn sein Geist ist erquickt an euch allen. Und in den, im selben Kapitel, Vers 5 und 6 heißt es, denn da wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern allenthalben waren wir in Trübsal, auswendig Streit, inwendig Furcht. Aber Gott, der die Geringen tröstet, der tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Es ist also eine wunderbare Wechselwirkung innerhalb der Gemeinde, das Trösten. Treue und Trösten. Darum steht das hier in dem Abgesang im Epheserbrief mit drin. Und auch die Aufforderung an alle lautet ja in 1. Thessalonicher 4 zum Beispiel, im Blick auf die Wiederkunft Jesu, da steht ja, wenn der Herr wiederkommt, nicht, dann werden die Toten in Christo und die Lebenden zugleich ihm entgegenwirken. Tröstet euch mit solchen Worten, nicht ermahnt euch mit solchen Worten oder sagt euch das immer, sondern hier steht das Wort Trösten dabei. Weil wenn wir uns das nämlich nicht so sagen, lassen wir uns erschrecken durch die Ereignisse dieser Zeit. Durch die Menschen, die auch weggerafft werden, die von unserer Seite vielleicht weggerafft werden. Tröstet euch, sagt, dass Gott Leben ist, dass ihr zu seinem Wort steht. Ja? Oder 2. Korinther 13, Vers 11 möchte ich auch dazu lesen, wo Paulus auch auffordert, zuletzt, liebe Brüder, freut euch, seid vollkommen und tröstet euch, tröstet euch. 1. Thessalonicher 5, Vers 14, da heißt es dann, tröstet die Kleinmütigen. Also die vielleicht auch schwach sind im Glauben und die haben so ein bisschen Bedenken und Zweifel. Legt sie nicht übers Knie, verhaut sie nicht, sondern tröstet sie. Tröstet sie. Zeigt ihnen das Wort Gottes. Ich weiß, es ist auch schwer, in manchen Situationen die richtigen Worte zu finden und man antwortet manchmal menschlich. Und wenn man nicht menschlich antwortet, sondern mit dem Wort Gottes, dann schlägt man oft. Aber wir sollen mit dem Wort Gottes trösten. Dazu ist die Voraussetzung, dass man mit das Wort Gottes auch in sich hat, um damit trösten zu können. Tröstet die Kleinmütigen. Also Gemeinde Jesu soll einander im Glauben ermutigen. Der Tychikus, den habe ich gesandt, damit ihr auch getröstet werdet. In der lebendigen Gemeinde soll auch nie der Friede und die Liebe mit Glauben, das heißt mit Hoffnung, dass es immer eine Veränderung zum Guten gibt und das weitergeht, versiegen. Soll nie versiegen. Schon in dem Lobgesang des Zacharias wurde dieses Wirken des Messias Jesu ausgesprochen. In Lukas 1, 79 sagte er dann und weissagte, dass dieser Messias, dass dieser Ankömmling zum Guten unsere Füße richtet auf den Weg des Friedens. Den Weg des Friedens. Er kommt, um uns auf den Weg des Friedens zu gehen. Deswegen ist Friede eine unabdingbare Sache in der Gemeinde Jesu. Jeglicher Unfriede ist ein Verlassen der Wege Gottes. Absolut. Jeglicher Unfriede. Denn Gott hat keinen Unfrieden. Denn Jesus ist gekommen, uns zu leiten, unsere Füße, auf den Weg des Friedens. Jesus selbst sagt in Johannes 14, Vers 27, meinen Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden. Ich habe Frieden, sagt er, und den gebe ich euch. Der muss in euch sein und unter euch pulsieren, wenn ihr bei mir bleiben wollt am Bau meiner Gemeinde. Und in Johannes 16, 33 begründet der Herr Jesus seine Rede an die Jünger. Er hat vieles seinen Jüngern gesagt. Er hat vieles zu uns gesagt und wir merken, dass wir uns gar nicht alles behalten können. Wir lesen immer wieder in der Bibel und kommen an Stellen und denken, das haben wir noch nie gelesen. Der Herr Jesus sagt, warum habe ich euch das alles gesagt? Ich habe das alles zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Frieden habt. Wir merken, das gehört einfach mit zu der Gemeinde. Und der Epheserbrief beschreibt ja den Leib Christi, die Gemeinde. Da gehört also Friede, Liebe hinein. In Markus 9, Vers 50 spricht der Herr im Blick auf den Missionsauftrag zu den Jüngern und sagt, habt Salz bei euch und habt Frieden untereinander. Habt Frieden untereinander. Darum also der Segenswunsch in 11 Stellen des Neuen Testamentes. Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Also nicht nur Gnade sei mit euch, sondern und Friede von Gott. Steht in 11 Stellen. Friede vom Vater und Sohn im Heiligen Geist. Wahrer Friede ist also ohne diese Einheit Vater und Sohn nicht möglich. Deswegen wird das hier immer wieder betont. Diese Einheit soll also in der lebendigen Gemeinde erhalten bleiben. Was tut die hoffende und glaubende Liebe? Die hoffende und glaubende Liebe, die in der Gemeinde pulsiert, sie bessert. So lesen wir es in 1. Korinther 8, Vers 1, nicht? Wissen bläht auf, aber die Liebe, sie bessert. Manche bleiben ja nur am Studieren, haben keine Zeit für die Liebe. Die Liebe bessert. Die Liebe bessert. Das macht sie, sie baut auch auf. Sie handelt zum Guten, Galater 5, Vers 6. Ja, in der Der Glaube wird in der Liebe tätig. Tätig. Oder ihr seid eingewurzelt in Gott durch die Liebe. Epheser 3, so haben wir es gelesen, Vers 17. Und die Liebe ist auch belastbar. In Epheser 4, Vers 2 lasen wir, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, vertragt einander in der Liebe. Sie ist belastbar. Diese pulsierende, hoffende Liebe soll den Organismus der Gemeinde voranbringen, wachsen lassen und auch fruchtbar wirken lassen in dieser Welt. Diese Liebe, die hofft, verkündigt auch das Evangelium. Ich habe manchmal die Aussage von diesem und jenem gehört über seine nähere Umgebung oder vielleicht auch Angehörige, ach, das hat ja gar keinen Zweck bei denen. Das ist keine hoffende Liebe. Die hoffende Liebe hofft immer, dass da, wo auch nichts zu hoffen ist, etwas entsteht, etwas Gutes. Und die soll in der Gemeinde Jesu pulsieren. Wir hoffen, es gab ja in der Vergangenheit auch immer wieder Gemeindegruppen, die hatten überhaupt keine Hoffnung mehr für die Welt, nur noch für sich selbst. Deswegen haben sie auch dann oftmals ihre Güter verkauft und sagten, der Herr kommt jetzt und die Welt, ja, die geht eben unter. Keine Hoffnung mehr, kein Missionsgedanke mehr, keine Last mehr für den Nächsten, weil sie keine Hoffnung hatten im Herzen, ja. Aber diese hoffende Liebe verkündigt das Evangelium. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 14, es ist die Liebe, die uns drängt, das zu tun. Sie drängt uns also. Und im Römerbrief, im ersten Kapitel, spricht er davon, ich bin ein Schuldner und will einfach sagen, das ist die Last der Liebe in meinem Herzen, dass ich den Griechen und Nicht-Griechen das Evangelium verkündige. Vers 14 im ersten Kapitel, den Weisen und den Unweisen. Darum, so viel an mir ist, Vers 15, bin ich geneigt, auch euch zu Rom das Evangelium zu predigen, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht, alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Das heißt, er wusste ja nicht, wer sind denn alle? Wir wissen das ja auch nicht in Berlin. Wir wissen ja auch nicht, wer noch an Jesus glauben wird. Deswegen sagen wir es einfach allen. Irgendeiner ist vielleicht dabei, der es annimmt. Und das ist die Last der Liebe, der hoffenden Liebe, die in der Gemeinde Jesu pulsiert. Und diese hoffende Liebe, Liebe im Glauben, sie deckt auch die Schwachheiten des Nächsten zu. Sie bleibt nicht daran stehen, was der andere verzapft hat, was er vielleicht gar nicht wollte, sondern sie geht weiter. 1. Petrus 4, Vers 8, die Liebe deckt auch der Sünde Menge. Das ist zum einen die Liebe Gottes, die uns so angenommen hat, wie wir sind. Also wenn wir uns betrachten dürften, wie Gott uns sieht, würden wir uns gar nicht annehmen. Das ist so ähnlich, denke ich immer an das Beispiel unseres früheren Biologielehrers in der Schule, der gesagt hat, wenn ihr eure Zunge mal unter dem Mikroskop sehen würdet, würdet ihr sie ausspucken wollen. Wollt ihr nichts mehr mit eurer Zunge zu tun haben. Was da kreucht und fleucht da drauf? Also würdet ihr nur versuchen, die loszuwerden. Ja? Und so ist es mir ein Bild geblieben, wenn wir uns sehen würden und könnten, wie Gott uns sieht, dann würden wir uns auch gerne loswerden wollen. Weil da so vieles ist, was wir gar nicht mehr reparieren können oder zurechtbringen können. Aber die Liebe Gottes deckt der Sünde Menge. Er nahm unsere Sünde weg. Und diese Liebe Gottes, die hoffende Liebe in der Gemeinde, tut das mit dem Nächsten auch. Und geht mit ihm weiter. Und dann lasen wir noch die Gnade. Die Gnade. Sie ist mit all denen, die Jesus Christus von ganzem Herzen lieben. Die Gnade, das ist ja ein Begriff, in dem vieles drin verpackt ist. Das ist nicht nur die Gnade, dass wir angenommen sind, errettet sind, sondern wir müssen uns das vorstellen wie ein Paket, in dem viele, viele, viele Gaben und Geschenke sind. Und die werden stückweise ausgepackt zum Dienst und zum Leben in der organischen Gemeinde hier auf der Erde. Darum Gnade sei mit allen, die lieb haben unseren Herrn Jesus Christus unverrückt. Und wir lesen das auch in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 4 von der Urgemeinde, wie sich diese Gnade, die dann auch sichtbar wurde vor den anderen Menschen, die noch im Abseits standen, erzeigte und auswirkte. Nachdem ja eine Verfolgungswelle über sie gegangen ist, auch besonders über die Apostel, und die Apostel dann zurückkamen zu der Gemeinde und haben dann erzählt, wie es ihnen ergangen ist, und sie einmütig dann ins Gebet gingen, heißt es hier in Vers 32 von Kapitel 4, die Menge aber der Gläubigen war dann ein Herz und eine Seele. Keiner sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemein. Und mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesu, und es war große Gnade bei ihnen allen. Große Gnade. Das heißt, das Potenzial der Gnade war stärker als zuvor und manchmal auch hernach. Denn zum Teil sind sie in die Angst gefallen, zurückgefallen, und dann konnte man mehr Angst und Furcht bei ihnen sehen als die Kraft der Gnade. Aber als sie dann einmütig ins Gebet gingen und wieder nicht mehr von sich redeten, sondern von ihrem Herrn, der in der Mitte war, da war die große Gnade bei ihnen allen. Und jetzt verstehen wir das, was dort im Epheserbrief geschrieben ist, ja? Alle, die den Herrn Jesus unverrückt lieb haben, da sei diese Gnade. Das ist das Wort der Gnade, das dann für die Gemeinde, für den Einzelnen und vor der Welt pulsiert. Der Einzelne braucht das Wort Gottes, die Gemeinde braucht es und es soll dargestellt werden vor der Welt, die Liebe Gottes. Als Paulus wusste, dass er die Gemeinde zu Ephesus nicht mehr sehen würde und er die Ältesten von Ephesus zu sich bat, hat er in Apostelgeschichte 20, Vers 32 davon gesagt, von dieser wunderbaren Gnade. Er hat Abschied genommen von den Brüdern und er sagte in Vers 30 schon, aus euch selbst werden aufstehen Männer, die verkehrte Lehren reden. Warum? Um die Jünger an sich zu ziehen. Also sie wollen im Mittelpunkt stehen. Darum seid wach und denkt daran, dass ich nicht abgelassen habe, 3 Jahre, Tag und Nacht, einen jeglichen mit Tränen zu vermahnen. Und nun, liebe Brüder, ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und zu geben das Erbe unter allen, die geheiligt werden. Das Wort seiner Gnade. Das ist das, was wir auch als Gemeinde brauchen, was Gemeinde Jesu braucht. Immer wieder den Trost und den Zuspruch, Wort der Gnade und die Hilfe des lebendigen Gottes, um überhaupt in dieser Welt bestehen zu können. Eine Glaubensschwester rief auf den AB an, bedankte sich für vielerlei Schriften und gab auch kurz kund, was sie so vor Ort gemacht hat im Ausbreiten des Evangeliums. Und sie sagt, wir müssen da treu bleiben, denn in dieser Welt geht alles drunter und drüber. Habe ich mich gefreut, als ich es abgehört habe. Natürlich, es geht drunter und drüber. Wir müssen treu bleiben. Das Wort der Gnade muss bei uns bleiben, dass wir nicht in Trübsal und Traurigkeit verfallen, sondern auch den Menschen, die in diesem drunter und drüber leben, Mitteilung machen können, dass Gott für sie da ist. Gemeinde Jesu, und ich komme da zum Schluss, lebt aus Gott, in Gott und für Gott. Gemeinde Jesu lebt nicht abseits von Gott, sondern nur in der Verbindung mit dem lebendigen Gott. Sie steht allein in den Diensten dessen, der Himmel und Erde gemacht hat. Sie dient keinem anderen. Paulus hat auch einmal geschrieben, wenn ich noch den Menschen gefällig wäre und dienen würde, würde ich Christi Knecht nicht sein. Gemeinde Jesu dient in erster Linie dem, der sie erlöst hat, nicht den Menschen. Wir begehen oft diese Fehler. Jeremia 17 sagt, der Herr, auch verflucht ist der Mann, der Fleisch für seinen Arm hält. Aber gesegnet ist der, der sich ganz auf den Herrn verlässt. Der wird wie ein Baum sein, der am Wasser gepflanzt ist, ja? Gemeinde dient also in erster Linie dem, der sie erlöst hat, der sie wiedergeboren hat und in diese Welt gestellt hat und befähigt hat, einzuladen zum ewigen Leben. Diesen Brief, diese Darstellung der Gemeinde im Reden, Kampf, Wesen und beständigen Leben kann im Aufblick zu dem Geber dieser Gnade des ewigen Lebens nur mit, wie hat es Paulus beschrieben, mit Amen besiegelt werden. Das ist gewisslich wahr. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist, so steht es in Römer 14, Vers 17. Ich lese noch einmal diesen Abschnitt, das Ende vom Epheserbrief. Auf das ihr auch wisst, wie es um mich steht und was ich schaffe, wird's euch alles kundtun, Tychikus, mein lieber Bruder und treuer Diener in dem Herrn, welchen ich gesandt habe zu euch, um deswillen, dass ihr erfahrt, wie es um mich steht und dass er eure Herzen tröste. Friede sei den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit allen, die da lieb haben, unseren Herrn Jesus Christus, unverrückt. Amen.